Literadio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder über rdl.de. Vom 22. Dezember bis zum 2. Januar senden wir zwischen 18 und 19 Uhr Literadio. Gespräche aus dem Herbst 2025 über literarische Neuerscheinungen. Ausnahme: am 31. Dezember übertragen wir von 18 bis 20 Uhr live die diesjährige Anti-Knast-Demo.
Herzlich willkommen bei Literradio, live von der Frankfurter Buchmesse 2025. Das Eröffnungsgespräch führe ich, wie schon in langer Tradition, mit Gerhard Reuss.
Ja, hallo.
Ich freue mich sehr, herzlich willkommen.
Gleichfalls.
Als Titel hast du einen sehr provokanten gewählt: Bücher und Literatur als Störfaktoren. Wie ist das zu verstehen? Was stört? Was kann an Büchern stören? Oder wer fühlt sich von Büchern oder von Literatur zunehmend gestört?
Was sehr auffällig ist in Österreich in den letzten Monaten ist, dass zunehmend Satire unter Beschuss gerät. Satire wird immer mehr für Tatsachen genommen. Satire wird unter Beweisdruck gestellt. Sie muss sozusagen Wahrheitsgehalt haben, was ja bei einer Satire vollkommen absurd ist. Und es gibt also immer mehr Fälle, wo Leute glauben, sie können das bei Gerichtsverfahren entscheiden lassen. Die gehen leider auch zum Nachteil von Autoren und Autorinnen aus, zumindest zwischenzeitlich. Und man wird vielleicht ganz, ganz weit gehen müssen, um die Freiheit des Wortes zu verteidigen oder die Freiheit der Kunst zu verteidigen. Das ist aber nur eine Geschichte. Was stört denn an Büchern, was stört denn an Literatur, was stört denn an Autoren und Autorinnen? Ich glaube, das ist in allererster Linie ein Bereich, wo noch Unabhängigkeit einen Wert darstellt. Und inzwischen ist es ja so, dass es nicht mehr den maximalen ökonomischen Aufwand braucht, um unabhängig sein zu können, sondern nur den Willen sozusagen auf Eigenständigkeit geben muss. Und dann beginnt man sozusagen schon gegen Mainstream zu arbeiten. Und wenn wir sehen, wie weltweit Medien unter Druck geraten, unter ökonomischen Druck geraten oder auch unter inhaltlichen Druck geraten, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, aber schon vorher in Russland, also in weiten Gebieten und Teilen der Welt, dann muss man sagen, da ist was zurückgekehrt, von dem wir gedacht haben, es sei für immer überwunden. Das ist es nicht. Und auch im großen Kontext gesehen, es ist auch sozusagen nicht zu mehr Demokratien gekommen weltweit, sondern es kommt zu einem Abbau der Demokratien weltweit, damit auch natürlich der Freiheit des Wortes, der Freiheit der Kunst. Und umso wichtiger wird aber sozusagen diese hohe Individualität der Bücher und diese hohe Individualität derer, die sie verfassen. Und natürlich gibt es verschiedene Methoden, um das zu neutralisieren oder zu egalisieren. Ne? Warum? Weil sie stören, sie stimmen nicht ein. Sie sind vielseitig, vielschichtig, treten in einer Vielzahl auf und jetzt hat man aber schon alles so schön standardisiert. Es ist alles schon so schön geglättet. Ne? Und es ist alles schon so, dass es zum Beispiel auch das Infotainment ist ja zum Beispiel so, was einem auffällt, hat so zugenommen, ne? Wo zum Beispiel etwas ein Problem sein soll, weil ein amerikanischer Präsident auf eine Rolltreppe geht und sie fährt nicht. Und das wird schon so vermarktet, als wäre das sozusagen ein überhaupt eine Nachricht wert. Und ja, Bücher und Autorinnen und Autoren können immer noch für sich in Anspruch nehmen, auf das Substanzielle einzugehen. Und das hat man sozusagen in der anderen Medienwelt eigentlich nicht mehr. Und es hat noch viele andere Bedeutungen, nicht? Wo alles schön geredet wird. Sozusagen gibt es dann ein Buch und sagt, nee, aber das kann ja auch ganz anders gesehen werden.
Und Vereinnahmung der Literatur nimmt sowas zu oder dass sie in andere umgeleitet wird, in harmlosere Gewässer oder dass sie, also von welcher Seite kommt das und In welcher Form?
Na, das historische Mittel war immer in Diktatoren die Zensur, ne? Sozusagen Verbote. Und wir kommen ja in Österreich aus einem Land mit, damals in Europa oder wahrscheinlich weltweit, der rigidesten Zensur überhaupt. Also im Metternich-Staat, wo man sich ja gar nicht vorstellen kann heute, was alles zensurfähig ist. Also bis hin zu Grabinschriften, bis hin zu Statistiken. Es konnte alles mit Zensur belegt werden. Und dort stehen wir natürlich in unseren Demokratien nicht. Aber was feststellbar ist, es hat einen unglaublichen Formatierungsdruck gegeben. Es hat sozusagen, also es ist so, die Unterhaltung ist, hat sehr, sehr breiten Raum eingenommen. Und natürlich, damit wird das Ambitioniertere an den Rand gedrängt. Und es wird unverkaufbarer, es wird unökonomischer. Und genau das ist auch eine Art von Zensur durch extreme einseitige Begünstigung, in dem Fall von Marktmechanismen. Aber umso wichtiger ist es, und da sind wir in Österreich sehr erfahren damit, mit sehr kleinteiligen Einrichtungen mehr oder weniger auch durchzukommen ökonomisch, aber natürlich ohne die entsprechende Breitenwirksamkeit. Das heißt, wir kämpfen derzeit ja in allen Bereichen unser Terrain und stecken aber in einer Medienwelt, die höchst problematisch ist, weil inzwischen die Diskurse sich übertragen haben auf Social Media. Dort finden ja die Auseinandersetzungen parallel zu den Printmedien statt. Und wenn wir zum Beispiel in der IGA Dorin-Natoren irgendeinen Konflikt thematisieren, muss ich immer zwei Debatten führen, wobei wir auf Social Media nicht vertreten sind, aus Absicht und aus guten Gründen. Aber es gibt immer eine Debatte auf Social Media und es gibt eine Debatte im öffentlichen Raum. Und da fällt auf, die Debatte im öffentlichen Raum mit den traditionellen Medien wird sehr vorsichtig geführt, sehr zurückhaltend, sehr defensiv. Und man dringt mit Nachrichten immer schwerer durch, die konflikthältig sind. Während auf Social Media ist alles ganz schnell an der Rampe. Und mit einer Wucht, mit einer Wut, mit einer Gehässigkeit, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Und dieses Problem der Parallelwelten, ne? dieser Paralleldiskussionen, das mit dem leben wir derzeit. Und versuchen halt sozusagen sowas wie unabhängig davon eine eigene Geschichte der Buchkultur zu bewahren, aufzubauen und auszuweiten, weil wir ja auch glauben, auch bildungspolitisch, es ist unersetzbar. Egal in welcher Form ich lese, aber es ist unersetzbar. Und wir haben ja die mittlere Katastrophe, haben wir ja schon durch diese Hinorientierung auf andere Medien und auf den Aberglauben, man käme mit weniger Text auch aus. Oder mit weniger Lesefertigkeiten auch aus. Die Katastrophe haben wir schon. Wir haben in Österreich rund ein Viertel der Erwachsenenbevölkerung, die strukturale Analphabeten und Analphabetinnen sind, die also Texte zwar noch erfassen können, aber nicht mehr umsetzen können, nicht mehr verstehen können, nicht mehr sinnerfassend lesen, so heißt das, können. Und das ist natürlich in einer alphabetisierten Gesellschaft eine Katastrophe.
Wenn wir jetzt vielleicht auch über den Tellerrand blicken in andere Länder, also in Kanada, die Bibliotheken, da gab es Bibliothekssäuberungen, wäre zu viel gesagt, aber es wurden einige Bücher aus den Bibliotheken geholt, was man von Kanada jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Dieses Bücher aus Bibliotheken nehmen hat natürlich, ist auch eine Art von Zensur und auch ein Druckmittel gegen Autoren.
Naja, es passiert ja noch mehr, es passiert viel mehr, es werden ja auch es wird die Schullektüre geglättet. Also wir reden jetzt nicht unbedingt von Österreich und wahrscheinlich auch nicht von Deutschland, aber weltweit. Es wird die Schullektüre geglättet bis ins Absurde. Also es werden neue dogmatische Wahrheiten verkündet, die rein dogmatischer Natur sind, die überhaupt auf keinen Erkenntnissen fußen. Und das ist dieses Beispiel der kanadischen Bibliothek ist so eines. Man hat immer dieselben Ansätze, da sei etwas pornografisch, da sei etwas sozusagen für Kinder gefährlich oder es würde etwas traumatisieren oder das ist alles so in diesem Gesamtkontext sozusagen einer neuen Sauberkeit oder einer Welt voller Triggerwarnungen und man darf sich nicht mehr konfrontieren. Zugleich leben wir aber in einer Welt, in der die Kriege zunehmen und auch die Bestialität der Kriege zunimmt und zugleich ist es aber alles sauber und schön und ich denke mal, also mit dieser Schizophrenie kann man ja auch nicht leben. Ne? Das heißt, es ist ja auch notwendig, die Auseinandersetzung zu führen und zu sagen, Leute, wir können doch nicht so tun, als gäbe es das alles nicht, nur weil es gerade nicht vor unserer Haustür stattfindet. Es rückt ja sowieso näher. Also ich denke mal, diese Art von Restriktionen hat zugenommen, das ist auch erkennbar. Und die Auswirkungen dieser Restriktionen und natürlich auch eine neue Verdummung der Gesellschaft. Und ich war ja einer von denen, die immer gedacht haben, was die Gesellschaft einmal erworben hat, vergisst sie nicht mehr. Ich bin im Gegenteil davon überzeugt, es muss wieder erworben werden. Es ist vergessen worden. Und weil gegen dieses Wiedervergessen, das geht hin bis zum Schönreden des NS-Staates oder bis zum Verharmlosen des NS-Staates, wenn zum Beispiel wie in Deutschland Alice Weidel sagt, naja, Hitler war eigentlich ein Kommunist. Also da wird Geschichte gefälscht, also ganz, ganz plump und ganz direkt. Und da verständigen sich dann Leute, die man sozusagen weit nach rechts rücken muss, von Putin bis weiß Gott wohin, die stellen sich da, als wären sie irgendwie, keine Ahnung, als würden sie für Freiheit stehen, ja? Oder als würden sie für Frieden stehen. Also es wird gesamtgesellschaftlich relativ viel derzeit umerzählt. Es gibt also andere große Erzählungen und da sind Bücher ungeheuer wichtig. Da sind Bücher wichtig, weil sie auch aufklärerisch wirken können und weil sie einfach da sind und auch wenn sie jetzt kein Massenprodukt sind, sie sind abrufbar. Ich kann sie irgendwann später auch lesen und sie schreiben auch mit einer Zeit mit, was sonst nicht geschrieben wird. Und wenn man weiß, und ich bin jetzt schon alt genug, um das zu wissen, wie sehr Geschichte gefälscht wird, und zwar gar nicht mit Absicht und gar nicht mit einem politischen Einwirken, sondern das passiert ganz automatisch. Es werden Dinge weggelassen und andere betont und schon entstehen Geschichtsfälschungen. Und die halten sich Jahrzehnte. Und vielleicht irgendwann später gibt es eine Aufklärung, sagt, ah, das war ja vielleicht ein bisschen anders. Ja. Und eine meiner Aufgaben ist ja inzwischen auch, wie ich selber arbeite, dass ich sage, okay, es gibt vieles, das so am Rande der Geschichte stattfindet, aber das ganz, ganz entscheidend ist für die spätere Erzählung, was da war. Und ich glaube, es hat jetzt zugenommen, dass man sozusagen die Welt anders erzählt und dass man sozusagen anders mit ihr umgehen soll. Und je nachdem, in welchem Land man lebt, ja. Wenn man in Russland lebt, wird man halt ein ganz anderes Weltbild haben, als wenn man von mir aus in unseren Breiten lebt. Ne? Und das hat natürlich zu tun mit staatlichen Institutionen oder es hat zu tun mit Medien und es hat also mit all dem zu tun. Und es gibt auch Zeitpunkte, wo dann diese Unabhängigkeit, die Literatur, Bücher und Autorinnen und Autoren verkörpern, ja eigentlich nur mehr unter permanenter Bedrohung möglich ist. Wir haben es noch nicht, wir wollen es auch nicht. Und ich denke mal, dafür muss man auch sehr, sehr viel früher tun, als dann, wenn es sehr spät wird. Ne?
Es gibt ja auch vielleicht bei der, wenn du bist Geschäftsführer der IG Autorinnen und Autoren, Autoren, die nicht schreiben können, die unter Druck sind, die bedroht sind. Da gibt es ja auch das von der IG betreute Projekt Writers in Exile. Genau. Dass eben Autorinnen, die in ihren Heimatländern bedroht sind, nicht mehr leben können, nicht mehr schreiben können, vorübergehend eine Zuflucht bietet. Und da ist das, dass man weltweit schon sieht, dass es, also das Projekt gibt es 25 Jahre heuer. Und am Anfang hat man gedacht, das ist ein kurz vorübergehend, aber es nimmt eigentlich zu, Bedrohung der Autoren.
Ja. Na, Writers in Exile ist so ein Projekt, wo wir versuchen halt wenigstens per Zeichensetzung zu sagen, es gibt verfolgte Autoren und Autorinnen weltweit und zwar immer mehr, auch übrigens Journalisten und Journalistinnen immer mehr. Das ist nicht nur sozusagen lustig, halblustig mit Schreibverboten, sondern auch mit Bedrohung des Lebens, die zum Teil mit Leuten, die in Gefängnissen landen, die gefoltert werden, manchmal verschwinden. Wir haben viele Fälle, wo man nichts tun kann, da hört man dann nur, überraschend verstorben an einem Herzinfarkt, naja, das kennen wir inzwischen, das ist die ganze zynische Wahrheit, die überbleibt. Tatsache ist, das sind auch nicht Leute, die nur irgendwie, keine Ahnung, das sind gestandene Leute, wo man sich denkt, denen konnte doch nichts passieren, die sind doch geschützt. Nein, stimmt nicht, die sind ungeschützt. Wir wissen das aus der NS-Vergangenheit, dass sie völlig ungeschützt gelebt haben, berühmte Leute, wichtige Leute, und wenn sie nicht rechtzeitig weggekommen sind, sozusagen waren sie des Todes. Und das ist heute so, es ist in weiten Teilen der Welt. Wir versuchen halt wenigstens mit einigen anderen, in einigen anderen europäischen Ländern durch dieses Writer in Exile.
Und es gibt auch vom PEN Österreich das Writers in Prison, die eben versuchen, den Autoren, die, wo man auch teilweise seit Jahren nichts mehr gehört hat, die Stimmen weiter, also die Gedichte
auf zu die lesen. Leute aufmerksam zu machen, ne? Dass es sie überhaupt gibt. Ja? Das ist ja, ich habe erlebt in der Frühphase der Diktatur im Iran, in der Frühphase, man hat ganze Bevölkerungsschichten ignoriert, die gibt es nicht. Die gibt es nicht, die konnte man gar nicht verfolgen, weil es sie nicht gibt. Und diese Art von Nicht-Existenz, das ist Vernichtungspolitik. Ne? Und da sind wir bei den schlimmsten Dingen, die passieren können. Und gerade wir in der Literatur sind am ungeschütztesten. Das muss man auch sagen. Weil vielleicht im Journalismus ist es noch ein bisschen anders, aber in der Literatur, das sind lauter Einzelne. Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns selbst organisiert haben, weil wir müssen uns ja selber gegenseitig Schutz bieten und wir tun das ja auch. Wir haben zum Beispiel eine Plattform der Wert der Demokratie gegründet. Also man kann sie immer durch Offensive machen, man kann immer durch aufmerksam machen, ne? Man kann immer sagen, zum Beispiel, was ein Phänomen unserer Tage ist, es wird Sprache unterwandert. Unsere Sprache wird derzeit permanent unterwandert mit so Begriffen, die dann ganz normal sind. Wieso heißt es dann? Das haben wir doch schon immer gesagt. Das war schon immer eine Schweinerei, wenn es schon immer gesagt worden ist. Und das stimmt auch so nicht. Ja? Sondern es ist ein neues Denunziationsvokabular im Spiel. Es sind Diskreditierungsverfahren im Spiel. Und die werden dann immer, das ist immer dasselbe Spiel, ein bisschen nach vorne, ein bisschen zurück. Ne? Wenn man dann merkt, man kommt nicht durch mit einem Sager, dann geht man wieder ein bisschen zurück. Und das letzte bleibt dann ein vergiftetes gesellschaftliches Klima. Und ich glaube, Literatur ist auch dazu gut, in diesem Klima aufmerksam zu machen auf was von zentralerer Bedeutung und aus der Hysterie heraus etwas zu formulieren und auch nicht hinein in diesen Markt weiter hineinzuarbeiten oder Öl ins Feuer zu gießen, sondern diesen einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, es herrscht Krieg, aber es gibt auch den Frieden und wir müssen über andere Dinge nachdenken und wir müssen über substanziellere Dinge nachdenken. Wir müssen zum Beispiel wir können uns nicht nur beteiligen an den, was weiß ich, keine Ahnung, den permanenten Täterperspektiven. Sozusagen wichtiger sind, wer nimmt die Opferperspektiven ein. Ja? Also alle diese Dinge. Und natürlich ist es sehr kompliziert geworden, das muss man auch sagen, aber es gibt ein paar Grundsätze, die müssen wir nie verlassen, die halten immer und das kann ich jetzt nach ein paar Jahren Auseinandersetzung schon sagen, es ist nicht bequem, ist schon klar, aber wir sind ja auch nicht auf der Welt, um bequem zu sein. Ne? Wir sind auf der Welt, weil wir uns verpflichtet fühlen zu etwas mehr als nur, wir liefern in den Tag etwas hinein, was zum Beispiel möglicherweise dann 2 Wochen später schon nicht mehr stimmt oder 2 Jahre schon gar nicht mehr stimmt und 3 Jahre erst recht nicht mehr stimmt. Also wenn ich nur an das eine Beispiel denke, wie viele Militärstrategen aufgetreten sind nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und gesagt haben, nach 14 Tagen ist alles vorbei. Ja? Wo? Ja? Das heißt, also das sagt dann niemand, das war falsch. Ja? Das war falsch und das war moralisch sowieso oder so, aber es war auch in der Einschätzung falsch. Und, und so viele Dinge passieren, die eingeschätzt werden, die aber so nicht stimmen. Und da ist für mich der verlässlichere Teil daran, die Literatur der ukrainischen Autoren und Autorinnen, das ist für mich der verlässliche Teil, mit der kann ich viel anfangen. Und vor allem, und wir haben dann auch so Aktionen gemacht. Ne? Wir haben eine große Aktion, Stimmen gegen den Krieg. Und da gab es auch eine eigene zusätzliche Aktion, Stimmen aus der Ukraine. Da haben wir also Autoren und Autorinnen aus der Ukraine wurden übersetzt und nachgedichtet und das haben wir dann halt publiziert und das halten wir auch publiziert, weil sozusagen die Stimmen müssen gehört werden, ne? Die Stimmen, die sozusagen direkt davon betroffen sind und mit denen wir ja auch immer zu tun hatten. Wir müssen aber auch die Stimmen sozusagen die Stimmen verstärken und mit den Stimmen zusammenarbeiten, die genauso unter Druck stehen aus der russischen Opposition zum Beispiel. Ja? Das ist genau dasselbe, die haben genau dasselbe Problem.
Aber eben ein bisschen anders, also wenn man sagt, in der Ukraine, wenn man das beobachtet, also als Außenstehender würde man meinen, die haben, da, wenn Krieg ist, hat man andere Sorgen, aber das Gegenteil ist, dass man in der Ukraine seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine bemerkt oder sehen kann, wie sehr die Kultur nicht nur Unterhaltung ist, sondern eben lebensnotwendig. Also dass eben Konzerte im Luftschutzraum oder im U-Bahn gehalten wurden und die Literatur, die Gedichte, es sind ganz viele Autoren, die trotz wahnsinniger Zustände und Bombardierungen und dass sie nicht schlafen können oder an der Front sind, Gedichte sich abbringen und schreiben. Und die Gedichte werden nicht nur geschrieben, sondern auch gelesen. Mhm. Und auch die ukrainische Sprache, also dass ein großes Interesse jetzt auch international ist an der Sprache, aber auch innerhalb des Landes. Und bei Russland ist ja so, dass da die Autoren eben unterdrückt, also dass die kritischen Stimmen eher nicht zu Wort kommen dürfen oder können.
Das ist schon klar, dass sozusagen das Problem in Russland ist, dass sie, wo publiziere ich, ja? Was sind meine Medien, ja? Aber da geht es ja auch darum, ne? Die einen werden sozusagen verschwinden in den Gefängnissen, die anderen möglicherweise im Bombenhagel. Also sozusagen bedroht sind beide, ja? Beide sind also extrem bedroht, und es gab ja eine Zeit lang, wo man gesagt hat, also man muss halt Partei ergreifen für, wir haben immer Partei ergriffen gegen diejenigen, die halt eingetreten sind gegen Krieg, ja? Und gegen Diktaturen. Und das bleibt ja bei uns unverändert so. Und meine Erfahrung ist, und das können wir von den ukrainischen Kolleginnen und Kollegen, auch von den russischen Kolleginnen und Kollegen und auch auf palästinensischer Seite, auf israelischer Seite lernen jetzt, wie wichtig es ist, dass sich zu artikulieren zu können, jenseits der verschiedenen Strategien, jenseits der Propaganda im Übrigen. Ja, ist auch ein Phänomen, das zurückgekehrt ist. Wir leben mit permanenter Propaganda. Und sozusagen, und da etwas zurückzuführen auf die Stimmen der Literatur, die auch glaubwürdig sind. Also die werden auch geglaubt. Das ist so, es gibt so dieses Phänomen, das ist jetzt Jahrzehnte zurückliegend, aber der DDR, der Lesefreudigkeit. In der DDR Lesefreudigkeit war so, es gab das Neue Deutschland als Zentralorgan. Und es gab auch Sender, das waren alles Zentralorgane, die hat man gehabt. Das war sozusagen die Wahrheit, mit der hat man gelebt. Aber es gab auch die Literatur. Und das ist die Wahrheit hinter der Wahrheit, die man gesucht hat. Und das stimmt tatsächlich in der DDR. Es hat man bis heute. Es gibt ein unglaubliches Leseinteresse. Es gibt ein unglaubliches Leserinnen- und Leserpublikum. Und das hat damit zu tun. Und ich denke mal, das hat mit der Glaubwürdigkeit der Literatur zu tun. Der Literatur hat man einfach mehr geglaubt. Eben weil sie unabhängiger war. Und trotz Zensuren, trotz Einmischung und trotzdem, jetzt sage ich mal, Instrumentalisierung und Funktionalisierung. Und damit, das soll man überhaupt nicht glauben, das ist heute nicht der Fall. Auch heute wird funktionalisiert und instrumentalisiert. Und natürlich gibt es auch Karrieremodelle. Es gibt Karrieremodelle, man kann damit auch wunderbare Karrieren machen. Ob man gute Literatur damit macht, ist was anderes. Aber sozusagen Literatur kann auch Funktionen, instrumentalisierbare Funktionen haben. Aber sie kann auch die Stimme derer sein, die einfach die Mut machen, die auch Hoffnung auf Zukunft machen, in einer Situation, wo man sagt, okay, ich weiß nicht, wie ich den heutigen Tag überlebe. Ja? Und das weiß ich schon seit Jahren vielleicht nicht, ja, wie ich den heutigen Tag überlebe. Und trotzdem, ich muss sagen, ich habe größten Respekt vor Leuten, die in der Situation sich hinstellen. Weil ich weiß, wie viel Mutlosigkeit schon in unseren Breiten existiert, wo noch gar nichts passiert, dass man sich ja noch nicht den Mund verbrennt. Ich glaube, es ist Zeit, sich den Mund verbrennen zu müssen. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass diese Diskussionen, Gespräche nicht geführt werden und diese Bücher nicht erscheinen.
Und wenn wir vielleicht jetzt noch kurz auf die Situation in Österreich zurückkommen, was ist da? Also es sind ja auch viel im Umbruch oder...
Rechtsruck überall, auch in Österreich. Ich würde sagen, also nicht nur Rechtsruck in einem politischen Sinn, sondern auch Selbstprovinzialisierung, Verzwergung. Ja. Also das ist, wir haben so Abschotten, gibt einen politischen Begriff dafür, Nationalismus. Und wir haben das in einigen Bundesländern in Österreich, in der Steiermark wirkt es sich besonders aus mittlerweile. Da gibt es also eine FPÖ-Regierung, die FPÖ ist, egal was sie sonst immer noch ist, aber eine nationalistische Partei. Und das merkt man dann auch. Die hat also ein Heimatkulturprogramm, als Regierungsprogramm. Ich glaube, von 24 Punkten sind die ersten 17 Punkte Heimatkultur. Also geht es um Tradition, aber niemand sagt dazu, das ist ja gefälscht, das stimmt ja so nicht, weil das, was wir heute als zum Beispiel Tradition vorstellen, wie die Tracht, die Landestracht, die Kärntner, das sind Designerentwürfe gewesen in Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja. Das war nicht immer schon in der Bevölkerung da, sondern das ist ein Auftrag gewesen an irgendwelche Entwickler von solchen Anzügen, Einheitsanzügen, und dann gab es halt irgendwann einmal die Kärntner Landestracht. Und das wird so, als hätte es das immer gegeben oder als wäre das immer aus dem Volk gekommen oder so. Nein, das sind alles Konstruktionen und mit dem sollen wir halt jetzt neu leben. Das heißt, es gibt ein Zurück zu den Anfängern, die so aber nie waren. Und das ist sozusagen, das ist die Antithese zur Weltöffnung natürlich. Das ist ein Selbsteinsperren und das merkt man halt, und geht einher mit Kürzungen. Wir haben jetzt sowieso ein objektives Problem, dass die Budgets schmäler werden. Aber jetzt gibt es noch die Umverteilung hin zum Entertainment, viel mehr zum Entertainment und vor allem auch zur Heimatpflege und Heimatkultur. Und was immer das ist, das heißt, wir wissen es eh, das sind die Bierzelte.
Und auch mit der Heimatkultur, das Thema Landeshymnen wäre da.
Naja, Hymnen. Hymnen ist ein eigenes Thema. Wir haben in Österreich ist das Paradies der nationalistischen Hymnen, die sind alle unverändert. Und es ist zum Teil ganz unglaublich, wie viele Belastungen. Ich habe ja mit zwei Kollegen an einem Hymnenbuch gearbeitet, wo wir die Geschichte der Hymnen Österreichs aufgearbeitet haben. Wir haben ja in Österreich in Hülle und Fülle Hymnen. Wundert mich, dass es noch kein Bundesland gibt mit zwei oder drei zu gleichgültigen Hymnen, aber sie müssen sich ja immer einschwören auf eine Hymne. Und das aktuelle Beispiel war in der Steiermark. Die wollten zunächst einmal überhaupt, wollte die Regierung die Hymne in der Verfassung verankern. Und also eine 100, über 150 Jahre alte Hymne, die noch gesungen wurde sozusagen seinerzeit, in Kaiserzeiten, und aber mit Gebietsansprüchen, heute mit Gebietsansprüchen, da werden zwei slowenische Täler besungen, die zur Steiermark gehören, ne? Die gehören aber nicht zur Steiermark, und natürlich ist sozusagen der Nationalismus höchst daran interessiert, zu sagen, wir sind größer, das sagen übrigens genauso die Ungarn, das sagen die Russen, das sagen alle, wir sind größer, wir sind Großrussland, wir sind Großungarn, wir sind also fast alle Länder oder Make Great Again. Ja, also alle, das ist der Zug dieser Zeit, wir wollen zurück zur alten Größe, auch die Steiermark will zurück zur alten Größe. Jetzt ist diese Hymne auch umgesetzt worden in einem Symbolegesetz, und Tatsache ist aber, da wird ein falsches Geschichtswissen den Kindern beigebracht damit. Ja, da stehen, und das noch viel Schrecklichere oder das gleich Schreckliche ist, es wird wie Gesellschaftsbilder werden festgezurrt und auch Rollenbilder der Geschlechter. Wenn es zum Beispiel in der Kärntner Hymne heißt, also da geht es um Mannesmut und Frauentreu. Ja? Oder in der steirischen Hymne, wo die Sängerin fröhlich auf der Alm singt. Ja? Sängerinnen sollten auf der Alm singen und Sänger auch, ja? Aber dass die Sängerin und der Jäger mit der Büchse ausrückt und so. Also da werden ja völlig, also wirklich so völlig, völlig unbrauchbare Gegenwärtsbilder geschaffen, und die sind aber dann die schützenswerten Güter. Und ich frage mich immer, wo ist das Problem, dass wir nicht neu nachdenken können über uns, wer wir sind, wer wir heute sind. Und das sind ununterbrochen Stereotype. Aber letztlich ist es auch so, dass da Dinge festgehalten werden von Leuten, die das getextet haben und komponiert haben, die schwer mit dem Nationalsozialismus verbandelt waren. Ja, das ist ja unerträglich in einer Demokratie. Das ist nie gecancelt worden. Nur in einem Fall, bei der Bundeshymne, war es dann so, dass man auf einem schwer belasteten Text dichter wegkommen wollte zu einer neuen Hymne. Hat man auch geschafft. Aber in vielen Bundesländern ist man dabei geblieben. Aber es ist in allen Bundesländern so. Es wird trainiert, es wird eingetrichtert, es wird alles Mögliche, aber es ist eh nicht in Gebrauch. Ja? Es ist nicht in Gebrauch im öffentlichen Leben, außer bei Feierstunden, die halt das Land veranstaltet jeweils. Und so ist es zum Beispiel so, es gibt ja, das ist zwar eine harmlose Hymne im Text, aber der Hymnendichter selber ist nicht harmlos, Franz Karl Ginzky, der war ein schwerer Mitläufer des NS-Staats. Ja? Der ist auch NSDAP-Mitglied gewesen, alles, was man tun konnte. Es ist wirklich ein Anpassler, Mitläufer und auch ein wirklich so nicht zufällig. Ja? Und der musste nicht, der wollte. Ja? Und da gibt es viele, viele Belege. Und der Kerl war auch jemand, der ist aus dem Bandclub ausgetreten, weil der Bandclub protestiert hat gegen die NS-Bücherverbrennungen. Und jetzt gibt es eine Feierstunde der Preisverleihungen in Niederösterreich, und da soll ich als Autor unserer Tage mich dazu erheben, wenn die Hymne gesungen wird von einem, der für die Bücherverbrennungen war. Ne? Das ist ja überhaupt nicht auszuhalten. Ne? Das ist, aber sozusagen mit dieser Schizophrenie sollen wir leben, mit dieser und, oder zum Beispiel, dass die Geschichte der niederösterreichischen Hymne ist gefälscht. Die war so nicht. Angeblich ist dieser Text schon gesungen worden als Volkshymne, Jahre vorher. Es gibt aber nachweislich einen Briefverkehr zwischen dem Amt der niederösterreichischen Landes Regierung und dem Franz Karl Ginzky über die Hymne, über den Hymnentext. Und es war Jahre später.
Dann wären wir schon am Ende unseres Gespräches, aber natürlich es ist mehr zu tun denn je für die IG-Autorinnen und Autoren auf allen Ecken und Enden. Magst du noch ein Schlusswort?
Naja, es nimmt eher zu. Es nimmt eher zu als ab. Ich habe das Gefühl, es ist viel wichtiger geworden, jetzt noch die Stimme zu erheben und vor allem die Diskussion zu betreiben und sich einzumischen. Und die IGEA Dornen und Dorn hat das immer gemacht und wird nicht aufhören, das zu tun.
Dann herzlichen Dank für das Eröffnungsgespräch heuer von der Frankfurter Buchmesse 25.
Literadio.
Ja, danke für die Einladung.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder über rdl.de.
Herzlich willkommen bei Literradio, live von der Frankfurter Buchmesse. Bei mir ist jetzt Gerhard Reuss, ich freue mich sehr.
Hallo, mich.
Und wir sprechen über dein neuestes Buch, Fortschreibungen, verschollene Themen und Texte, erschienen in der Reihe Tandem Essay in der Edition Tandem. Vielleicht ist es ein ganz ungewöhnliches Buch, besonderes Buch. Es enthält eine Sammlung von unterschiedlichsten Texten und auch vielen unveröffentlichten Beiträgen. Magst du mal was zur Auswahl, zu dem Konzept des Buches sagen?
Die Grundidee der Fortschreibungen war, dass mir irgendwann aufgefallen ist, wie viele Themen verloren gehen. Und obwohl es um unbewältigte Themen geht, um Dinge, die nicht gelöst worden sind oder vielleicht auch gar nicht lösbar sind, das kann ich nicht beurteilen, aber die jedenfalls sozusagen verschwunden sind in den Archiven als Themenstellungen. Und dass viele von diesen verschwundenen Themen, dass ich zu diesen verschwundenen Themen Beiträge geschrieben hatte in der Vergangenheit, die ebenfalls verschwunden sind, auch von mir selber verschwunden sind, weil aus unterschiedlichsten Gründen diese Texte nicht publiziert wurden. Und zwar nicht deshalb, weil sie so schlecht und so furchtbar waren und sie niemand haben wollte, sondern weil beispielsweise ein Buch nicht erscheinen konnte, ewig lang, weil der Herausgeber, die Herausgeberin erkrankt ist. Oder weil ein Buch geplant war, aber der Verlag sich dafür dann doch nicht gefunden hat und ein Ersatzverlag auch nicht. Oder weil ein Buch geplant war, aber dann ein ganz anderes Ergebnis herausgekommen ist. Manches ist auch dann digital publiziert worden. Oder dass es bestimmte Textsorten gibt, die eigentlich typischerweise gar nicht publiziert werden wie Reden. Außer es gibt einen Band mit Reden, aber das war auch nie eine Idee von mir, einen Band mit Reden zu machen. Und das Reden wird meistens auch nur zitiert. Das heißt, der Untertitel sagt es ja, es geht um verschollene Themen und Texte. Und das war für mich ein interessanter Selbstversuch auch, was betrifft denn das alles an Texten von mir und an Themen. Und dann stellt man fest, dass also quer durch die Gesellschaft unterschiedlichste Themenstellungen, die auftauchen und wieder verschwinden. Auch Themenstellungen, von denen ausgegangen werden kann, dass sie so nicht wieder auftauchen wie das Covid-Thema. Das plötzlich da war, uns alle 2-3 Jahre wirklich im Griff gehabt hat und mit unterschiedlichsten Ergebnissen, und da gibt es auch dazu einige Beiträge, oder zum Beispiel zur politischen Entwicklung. Und die große Klammer des Buchs ist ja, es setzt ein, also es geht um die letzten 25 Jahre in 25 Kapiteln, es setzt ein mit der Fragestellung anhand einer Rede einer damaligen FPÖ-Präsidentschaftskandidatin, ob es diese Freiheit überhaupt geben kann, diese Freiheit des Wortes überhaupt geben kann, wenn es doch das Verbotsgesetz in Österreich gibt, nämlich der NS-Wiederbetätigung. Und das will ja die FPÖ seit eh und je weghaben. Und es ist heute wieder so, sozusagen, dass dieser Freiheitsbegriff wieder ein Thema ist und wieder von derselben Partei die Fragestellungen auftauchen, also sozusagen, wie viel sozusagen gibt es denn diese Freiheit überhaupt, wenn die, das sage ich jetzt einmal so, die Feinde der Demokratie nicht alles sagen dürfen und machen dürfen, was sie gerne sagen würden und machen würden.
Eine Frage, also es gibt zu jedem Beitrag auch immer eine also eine Kontextualisierung, in welchem Zusammenhang ist das entstanden, und danach eben auch kurz einen Absatz, wo es erschienen ist bzw. nicht erschienen ist und warum. Und am Anfang eben auch zu dem Thema, was du angesprochen wurdest, hast die Rede stellst du selbst zur Einleitung die Frage, wie soll sich die Demokratie gegenüber jenen verhalten, die vorhaben, die Demokratie mit den Mitteln der Demokratie zu beseitigen. Mhm. Also du wirfst da auch...
Das ist ein Grundkonflikt. Der zieht sich auch immer wieder durch das gesamte Buch. Und es gibt auch keine, glaube ich, keine letztgültige Antwort darauf, sondern es gibt viele Antworten darauf. Nämlich, man muss sich jedes Mal wieder von Neuem damit auseinandersetzen. Tatsache ist aber, das beschreibt genau einen der kritischen Punkte der letzten 25 Jahre. Es hat sich in der Nachfolge des Neoliberalismus ein neuer Nationalismus etabliert. Und der durchaus auch Mittel des Neoliberalismus für sich nützt, oder Methoden und Verfahren des Neoliberalismus, aber ein Nationalismus ist. Und mit diesem Nationalismus beschäftigen wir uns in unterschiedlichster Weise in verschiedensten europäischen Ländern mittlerweile seit, naja, vielleicht sogar 30 Jahren. Und er ist stärker geworden. Und das heißt, diese Auseinandersetzungen sind der große Bogen und drinnen gibt es kleinere Bögen. Und das Schöne an dem Buch ist ja, die Ausgangsgeschichte ist ja sehr aktuell, weil ich bin eingeladen worden von einer Zeitschrift zu den politischen Entwicklungen im Jahr 25, das war in der ersten Jahreshälfte, einen Artikel zu schreiben mit einer Zeichenzahlbegrenzung. Und mein großes Dilemma war die Rasanz der Entwicklungen, auch in Österreich und international, so dass ich nicht wissen konnte, ist der Artikel, wenn ich ihn abliefere an diese Zeitschrift, noch aktuell? Oder müsste der sofort wieder neu geschrieben werden? Jetzt habe ich zwei Artikel parallel geschrieben dazu, also umfangreiche. Und einen von denen habe ich gedacht, der passt eh ideal als Schlusstext zu den verschollenen Themen und Texten und habe den sozusagen dann als Schlusstext hier verwendet. Beide Artikel haben übrigens gehalten, das waren keine falschen Einschätzungen, glaube ich, von mir, und beschäftigen sich halt mit der internationalen Entwicklung, also der Rückkehr von Donald Trump zum Beispiel ins Amt und den Folgen daraus, oder der ersten möglichen FPÖ-Regierung in Österreich, aus der dann nichts geworden ist. Also ich habe das schon so auch formuliert, dass es mehr oder weniger zeitgeschichtlich standhalten kann. Und da komme ich zu einem weiteren Aspekt. Viele der Themen in diesem Buch sind Aspekte, die in der großen Geschichtsschreibung keine Rolle spielen, aber in der kleinen Geschichtsschreibung sehr, sehr wichtig sind, weil sie mental was erklären, weil sie atmosphärisch was erklären. Und da gibt es halt so Dinge wie, das habe ich jetzt nicht behandelt, aber zum Beispiel, es gibt da diese Bilder von George Bush Junior, ich glaube, das war auch früher, wie er zum Beispiel empfangen wird von der chinesischen Staatsführung und in diesem Prunksaal nicht aus dem Raum findet, wo er immer bei den falschen Türen hinausgehen will. Und da gibt es eine kurze Videosequenz, die ist nicht gefälscht, ist also kein KI-Produkt. Und solche Dinge sind natürlich nicht Geschichtsschreibung, aber Symptome einer Geschichte. Und da gibt es viele so Kleinigkeiten, die ich da aufgefangen habe, auch in den Heranerzählungen und in den Auserzählungen. Weil es relativ wichtig war für mich, das auch einzubetten. Was ist mit dem passiert? Wo kommt es her? Was ist mit dem passiert? Und mir war es auch wichtig, erzählerisch zu bleiben. Ja? Also ein bisschen halt nicht nur sozusagen Sachtexte, sondern ein bisschen rundherum was zu erzählen. Aber jetzt auch nicht so im Plauderton, halt so zusammenfassend.
Und wenn eben die Frage, was kann man dagegen machen, gegen Tendenzen, die Demokratie abzuschaffen, du setzt da eben dieses Buch dagegen, das ja auch eben, wenn man sagt, eine Waffe der Literatur ist ihr Gedächtnis. Und dass du eben auch Texte wieder zugänglich machst, die einem im tagespolitischen Geschehen jetzt nicht mehr aktuell sind, oder Begebenheiten oder Ereignisse. Wie siehst du das?
Naja, es ist notwendig, manchmal prinzipieller zu werden. Ne? Also nicht nur sozusagen, wir haben ja ein Problem in unserer Zeit, es gibt so eine neue Politik der Überlagerungen. Wenn ich jeden Tag die neue Meldung in die Welt jage, wird übersehen, was alles für Schweinereien eigentlich passieren dahinter und was an Veränderungen passiert dahinter, weil alle sind immer mit der neuen Aufwallung beschäftigt. Was wurde gesagt, was wurde gemacht und übersehen. Mir geht es selber so zum Teil. Und da ist es ganz wichtig, Dinge festzuhalten beziehungsweise oder grundsätzlicher zu werden oder prinzipieller zu werden und dann auch bei mir selber zurückzuschauen, von wo ist denn das ausgegangen? Und dann kommt man, also ein Kapitel ist, das ist jetzt nicht politisch hochbrisant, aber typisch. Ein Kapitel ist die sogenannte künstlerische, die sogenannte Absicherung, die soziale Absicherung der Künstlerinnen und Künstler. Das ist ein Thema, das ist seit Jahrzehnten ein Thema und ist immer unbewältigt. Es steht in jedem neuen Regierungsprogramm steht und es wird nie bewältigt. Und dann ist interessant zu fragen, wo kommt es her, was hat es überhaupt für Geschichten? Und dann hat mich auch interessiert, es zu behandeln. Ich habe dann Walter von der Vogelweide bis darauf zurückgeführt, nämlich die Geschichte wie Walter von der Vogelweide, es gibt dieses Lied, ich habe ein Lehen, wo er jubelt, dass er endlich selbstständig ist, dass er endlich nicht mehr betteln rennen muss oder singend betteln muss, sondern dass er jetzt wirklich auch etwas hat, wovon er leben kann. Und das ist natürlich dieses Verhältnis der Kunst und Kultur zur Obrigkeit ist sozusagen nicht wesentlich anders. Es geht ja besser heute, hoffe ich, in vielen Fällen auch gar nicht, sondern schlechter. Aber das Grundverhältnis hat sich nicht geändert. Sozusagen, es werden nach wie vor Rechte entzogen oder nicht gewährt und dafür Ersatz. Es wird Ersatz geleistet. Und das ist schon interessant, aufs Prinzip zu gehen, ne? Und nicht unbedingt jetzt so tagesaktuell zu agieren und zu reagieren.
Weil du schreibst doch, dass eben das, was den Schriftstellern zwischen den Weltkriegen gefehlt hat, fehlt ihnen immer noch mit der Versicherung.
Auch in der Donaumonarchie, und das ist ja nicht, ist ja unglaublich, wie die Sozialgeschichte auch immer weggeblendet worden ist. Es hat ja viele, viele Aufbrüche gegeben in der Sozialgeschichte, und eine der frühesten Begegnungen, das kommt in dem Buch nicht vor, aber war für mich das große Erstaunen, dass der große Robert Musil, Präsident eines Berufsverbandes oder der Hofmannsthal, der große Hofmannsthal, nicht nur Autor war, sondern der Präsident eines Berufsverbandes war. Das ist also dieses Wegblenden der sozialen Komponenten, der Sozialgeschichten, das ist bis heute, es wird heute alles sozusagen der große Autor, die bedeutende Autorin, aber dass der oder die sozusagen auch sich einsetzt für Verbesserungen im Kulturellen, im Sozialen, das wird alles ausgeblendet, das wird es das nicht geben, sondern es wird bis heute eigentlich einem Geniebegriff gehuldigt.
Und also das Buch verbindet, was du auch in Person verbindest, eben, es ist literarische Texte, also manchmal geht es ins Literarische, dann österreichische Kulturpolitik, da bist du eben sehr engagiert als Geschäftsführer der IG Autorinnen und Autoren, und dann aber nimmst du auch, also bleibst du nicht bei Österreich, sondern nimmst immer auch die Welt im Blick. Da enthält das Buch auch deine Dankesrede für die Auszeichnung als Weltmensch, den Preis letztes Jahr. Wie geht das also bei dir, wenn du sagst, dass bei Musil eben nur der Autor wahrgenommen wird? Bei dir ist ja auch beides in einem.
Bei mir ist die Verdrängung in der anderen Richtung. Bei mir wird sehr, sehr oft der Autor nicht wahrgenommen hinter meinen Funktionen. Das ist nicht wirklich, das ist nicht kränkend. Ich mache mir sowieso mein Schreiben mit mir selber aus. Aber es fällt auf. Es ist in vielen Fällen tatsächlich so, dass es mich dahinter nicht gibt. Und dann ganz überraschend festgestellt wird, es gab es in meinem Leben immer wieder, was du schreibst. Ja, und das, also wirklich immer wieder, muss man ja auch nicht. Ich weiß ja auch von vielen anderen nicht, was sie alles sonst noch so machen. Bin dann immer ganz erstaunt, dass viele von uns vieles machen, von dem wir nicht wissen, dass es überhaupt existiert. Gilt auch für mich. Ist aber sozusagen vielleicht sogar für mich angenehm, weil alles, was ich literarisch oder künstlerisch mache, ist ich würde es mal so belegen mit dem Begriff randständig. Das ist nicht so gemacht, dass es irgendwie im Buchmarkt im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen könnte. Und für mich aber so wichtig, dass ich so machen kann, meine Ruhe habe dazu, mein eigenes Tempo habe damit und möglichst nicht im Betrieb zu viel zwängen oder Druck komme. Es war so ein Lebensziel von mir. Ich wollte bis zu meinem Lebensende, und ich hoffe, das ist ganz, ganz lang nicht, wollte ich immer die Lust im Umgang mit dem Schreiben bewahren oder auch mit dem Musizieren. Ich möchte mir selber auch noch, wenn ich zittrig und klapprig bin und gar nicht mehr vielleicht stehen kann, möchte ich mir selber noch meine Musik vorspielen können und mich daran freuen.
Und das Buch ist auch, also die Freude an den Texten merkt man eben an. Also es ist zum einen eben ganz Ernstes, politisch Ernstes, auch einige Beiträge sind für ein Gedenkbuch, die für die Toten des KZ Mauthausen geschrieben worden. Da geht es um vergessene Biografien, die du geschrieben hast. Und dann gibt es aber auch eben sehr unterhaltsames, lustiges. Vielleicht noch zu dem Gedenkbuch, wenn wir da was
sagen. Naja, zu dem Gedenkbuch, das war zum Beispiel mein eigenes großes Erstaunen. Ich habe ja relativ wenig Kontakte oder Berührungspunkte zur Gedenkkultur gehabt. Und da habe ich gedacht, naja, das war das erste Gedenkbuch, das überhaupt erschienen in Österreich mit der Biografierung von Ermordeten, durch den NS-Staat Ermordeten. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das wird ja wohl die kulturelle Öffentlichkeit interessieren, wenn man da über bedeutende Leute dieser Zeit schreibt, die in Mauthausen ermordet worden sind. Und wenn man denen die Biografie zurückgibt, die sie hatten. Und mein großes Erstaunen war, das hat die Kulturseiten überhaupt nicht interessiert. Es hat niemanden interessiert, dass dieses Buch da ist. Und bis ich erst begriffen habe, die Gedenkkultur ist ein ganz eigenes Kapitel, also wenn man so will, ein Reservat, und hat mit dem Kulturleben sonst, soll mit dem Kulturleben nichts zu tun haben. Also nicht einmal im Fall eines bedeutenden Theaterleiters und Regisseurs dieser Zeit.
Wie Emil Geier,
genau,
das
genau.
Reinhardt-Seminar.
Und das ist ja wirklich eine wenn man das liest, ja, diese Biografie seiner letzten Lebensjahre, man hält es nicht für möglich, man glaubt das nicht. Und das ist ja einer von denen, die sollten ja vergessen bleiben, auch nach 45. Und eines der großen Verdienste dieses Buchs ist ja, diese Biografien, also oder diese nicht nur, diese Ermordeten nicht nur mit Geburts- und Lebensdatum oder Todesdatum zu versehen, sondern ihnen ihr Leben zurückzugeben, das sie ja nicht mehr haben. Das ist schon klar, das hätten sie vielleicht auch, weil sie so hochbetagt waren, auch nicht mehr ewig gehabt. Aber dass man halt weiß, worum es da ging, wer da ermordet wurde und aus welchen Gründen wer ermordet wurde. Und dieses Kapitel ist deshalb drinnen, weil ich habe, mehr hätte ich eh nicht ausgehalten, aber ich hab 5 so Biografien geschrieben und in dem Buch konnten dann, glaube ich, 2 oder 3 publiziert werden und die anderen nicht, und die waren aber trotzdem wichtig. Und das wollte ich auch, dass das erhalten bleibt, weil meine Erfahrungen, also man kann etwas nicht wissen, wenn man es nicht sichtbar macht. Und das ist eine Art Sichtbarmachung. Und wie gesagt, mein großes Aha war, mein großes oder Erstaunen war, dass das überhaupt möglich ist, dass man das einfach nicht zur Kenntnis nimmt. Das gibt es nicht, als würde es das nicht geben. Aber die Leute hat es gegeben, dieses Buch gibt es, es ist ein riesen Lexikon mit mehreren Bänden und es ist trotzdem ein kleiner Bruchteil derer, die in Mauthausen ermordet wurden. Oder beziehungsweise für ihr ganzes weiteres Leben, der ein ganzes weiteres Leben zugrunde gerichtet wurde, falls sie es behalten haben. Und das war für mich auch wichtig. Das ist nämlich eins so diese verschollenen Themen. Ja. Einmal im Jahr hat man ein Gedenken, dann taucht was auf, meistens nicht so viel wie da, und dann gibt es Erinnerung und dann ist es wieder weg. Ja. Das ist also dieses, und das eigentlich parallel dazu merkt man die Wiederkehr des Rechtsextremismus und des Neonationalsozialismus und des Antisemitismus. Das ist sozusagen das, was mir auffällt. Dann frage ich mich, welche Wirkung, gesellschaftliche Wirkung hat denn sowas? Und ich würde meinen, das ist der Gesellschaft abzuverlangen.
Und auch wenn wir jetzt bei die Gegenseite eben bei der FPÖ, da wäre das Edelweiß.
Ah ja.
Also was jetzt das.
Es gibt viele schöne Geschichten von, die auch die meisten gar nicht kennen. Ich bin ja im Nebenberuf bin ich ja auch Edelweiß Zusammenhangsforscher und untersuche Zusammenhänge des Edelweiß in jeder Hinsicht, wo es auftaucht, weil das Edelweiß ist ja ein Alltagskulturgegenstand. Das wissen nur die wenigsten, aber es kommt in einer, wenn man mit dem Blick auf das Edelweiß richtet, es ist unglaublich, was man da alles zutage fördert. Und mein angesprungen bin ich auf das Edelweiß, weil ich eines Tages in einer Zeitung gelesen habe, dass das sibirische Edelweiß ausstirbt. Da habe ich gedacht, das ist unmöglich, das gibt es nicht, es gibt kein Edelweiß in Sibirien. Das Edelweiß ist eine Blume der Alpen. Und ja, und dann bin ich drauf gekommen, nein, das stimmt nicht, das Edelweiß ist ein asiatischer Einwanderer. Und darum wurde es ja nie, außer von den Bayern, sollte es immer Adolf Hitler angedichtet werden als Lieblingsblume des Führers. War es aber nie. Aber das Edelweiß hat eine ganz bestimmte Rolle gespielt in vielerlei Hinsicht. Und das sind so Geschichten, die ich ausgegraben habe, dass zum Beispiel der Widerstand der autonomen Jugendszene im NS-Staat waren die Edelweißpiraten. Die haben sich aber den Namen gar nicht selber gegeben, sondern dieser Name wurde ihnen von den Nazis zugeschrieben, weil sie als Erkennungszeichen unter dem Revers ein Edelweiß getragen haben. Also die Edelweißpiraten, das war der jugendkulturelle antinationalsozialistische Widerstand. Und wenn sich jetzt eine FPÖ hinstellt mit dem Edelweiß als Blume und Symbol der Reinheit oder so beim Parlamentsantritt, bei der neuen Parlamentsperiode, dann muss man ja sagen, kennt sie auch wirklich die ganze Bedeutung des Edelweiß? Und das habe ich genüsslich damit gemacht, nämlich, dass sie zum Beispiel auch nicht weiß, wie das Edelweiß politisch eingesetzt ist. Wer immer aus Südtirol kommt oder mit Südtirol zu tun hat, weiß, das ist sozusagen das, sogar die Regionalparteien in Südtirol, also die Kommunalparteien in Südtirol, Südtirol heißt dann Kleinedelweiß. Die SVP, die Südtiroler Volkspartei, ist die Edelweißpartei, ja, zum Beispiel. Also es gibt Tausende und Abertausende Beziehungen, die das Edelweiß mit der Realität hat. Ich sammle, glaube ich, seit 25 Jahren solche Zusammenhänge, bin noch immer am Überlegen, wann dieses Buch, wie dieses Buch zustande kommen könnte, bin noch nicht sehr weit damit. Ich meine, das Buch ist so gut wie fertig, ja, aber ich bin noch nicht mit meinen Überlegungen so weit, das zu sehen, wie das zum Buch werden kann, aber ich weiß, das muss ein Buch werden. Und das ist nur mit großer Suffisanz, habe ich da die FPÖ belehrt, ob sie da überhaupt wissen, was sie tragen. Sie wussten es natürlich nicht.
Und es gibt eben, also das Buch mischt auch ganz bewusst in der Reihung eben Innenpolitisches mit Weltpolitischen. Das heißt, es kommt dann auch das Manifest der Kulturverliebten.
Was ganz wichtig, ganz wichtig. Das Manifest der Kulturverliebten. Es gibt ja so klein oder die verschwinden. Ja, die sind ja auch nicht jetzt von tiefergehender Bedeutung, aber im Augenblick sind sie ungeheuer wichtig. In der ganzen Corona-Pandemie-Zeit war ja am Anfang alles so, dass Kultur, was soll das sein, ja? Das wird eh gefördert und das wird eh weiter gefördert. Was soll die für ein Problem haben, die Kultur? Und es gab eigentlich überhaupt nichts, was man gesetzlich mit ihr vorgesehen hatte. Und dann nach einigen Protesten hat dann irgendwann der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz in einem Morgenjournal gesagt, naja, dann machen wir das und das und das und für die Kulturverliebten werden wir auch noch was machen. Und das hat so, da haben wir gedacht, okay, das sagt ein Kanzler einer angeblichen Kulturnation. Und da haben wir gedacht, da muss ein Manifest her. Und dann habe ich ein Manifest der Kulturverliebten geschrieben und es wurde dann auch vorgetragen am Ballhausplatz vor dem Kanzleramt, aber zu einem Datum, wo garantiert niemand, weil es war ja Lockdown und alles zu, wo garantiert niemand da sein konnte, dann war es glaube ich auch noch ein Fenstertag oder ein Feiertag, also so wirklich, wo garantiert war, das hört keiner, so wie halt die Kunst und Kultur sonst auch keiner hört, aber wir waren sozusagen, wir waren eine Versammlung der Kulturverliebten. Und da habe ich halt ein bisschen was festgehalten, was man von Kunst und Kultur haben kann, ne? Ein bisschen was Bekennerisches und habe das dann auch sozusagen, wir haben das dann weiter kommuniziert, wir haben einige Kulturverliebtheitsveranstaltungen gemacht und ich habe damals die Idee gehabt, aber ich musste es nicht mehr verwirklichen. Ich baue mir eine eigene Bühne, eine mobile Bühne, die trage ich mit am hinten und die klappe ich irgendwo auf und stelle mich aufs Podest und lese dann aus meinem lebensjüngsten Buch. Ja. Das ist das Vorhaben war klipp und klar. Es gibt bei mir ums Eck einen Tischler, ich hätte mir das machen lassen und die hat mir meine eigene Bühne im öffentlichen Raum gebaut. Das ist übrigens auch ein Thema, der öffentliche Raum.
Und also du bist auch, die Texte zeigen auch, dass es eben, auch wenn jetzt das direkte Ziel nicht erreicht wurde oder nicht alles eben erfolgreich ist, dass die Texte eben, die noch wichtig sind. Da gibt es auch, also jetzt wieder österreichische Politik, die Wiener Zeitung, die eben nach 320 Jahren eingestellt wurde. Und da gibt es einen Beitrag drinnen, wo du über die Wiener Zeitung schreibst, noch, wo noch die Hoffnung da ist, aber zugleich schon forderst, dass der Kampf so lang weitergehen wird, bis sie wieder neu gegründet wird.
Na, man darf nicht vergessen, was verschwindet. Ne? Das ist ja das, immer das Problem, wenn einmal was weg ist, wann kommt das wieder? Betrifft uns ja auch alle mit unseren Einrichtungen. Wenn wir verschwinden, wann kommt da was wieder in dieser Art? Das ist ja nicht nur so ruck aufgebaut. Das haben wir über viele, viele Jahre aufgebaut. Und das heißt, und über viele Jahre haben wir dann eigentlich auch geschafft zu überzeugen oder eine bestimmte Qualität zu erreichen. Und das ist sehr schnell wieder weg. Und dann wenn es einmal weg ist, wie kommt es wohin zurück? Ne? Und das ist bei der Wiener Zeitung, die Wiener Zeitung fehlt. Die fehlt also ganz unglaublich. Aber es gab keinen politischen Willen, es gab auch keinen wirtschaftlichen Willen, sie zu halten. Sie wäre aber ein dringend, dringend notwendiges Medium geblieben mit einer einzigartigen Stellung und vor allem mit einer einzigartigen Geschichte. Und das war sowas wie fast ein Wahrzeichen der Publizistik. Das ist ein mit Alleinstellungsmerkmal. Ich verstehe ja öfter mal in Österreich die Verhältnisse überhaupt nicht. Da hat man Dinge, die ein Alleinstellungsmerkmal haben. Das nächste Beispiel wäre Ö1. Ja? Ö1, es gibt ja im ORF immer wieder Debatten. Das ist wirklich, das ist in Europa ein einzigartiger Sender. Und trauernd wird er in Frage gestellt. Und das mit der Wiener Zeitung ist es halt leider so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Und ich glaube auch nicht, dass es so mehr, also mit dem Nachfolgemodell, das kann man so wie es ist, das kann man mit dem nicht vergleichen, was da war. Das müsste man völlig neu aufstellen. Vielleicht passiert das, vielleicht nicht, ich weiß es nicht, aber wir werden es nicht vergessen.
Das mit dem Buch hast du auf jeden Fall einen starken Versuch oder Vorstoß gemacht, dass du Themen wieder aufgreifst, die liegen geblieben sind und eben auch Sachen wieder zugänglich machst und die Debatte anregst. Es ist ein ernstes Buch, aber auch ein sehr unterhaltsames Buch. Da möchte ich auch erwähnen, deine Abschiedsrede zur Abdankung als Kapitän des österreichischen Autorenfußballteams. Also es ist ein sehr unterhaltsames, aber in jeder Hinsicht ernstzunehmendes Buch, dass es sich ihm empfiehlt und auch die beweist, dass die Texte, die für einen Anlass geschrieben wurden, eigentlich zeitlos sind bis zu einem gewissen Grad.
Die ihr Eigenleben haben. Und jetzt muss ich auch sagen, ganz maßgeblich, dass dieses Buch überhaupt entstanden ist, ist Christoph Janatsch und seine Essay-Reihe im Tandem Verlag. Dadurch bin ich erst überhaupt auf die Idee gekommen, indem ich gefragt worden bin. Und es ist auch wirklich ein schönes Buch geworden. Es klingt auch gut, wenn man anklopft. Es klingt sehr gut. Und es lässt einen auch ein, dieses Buch. Und das ist insgesamt eine tolle Reihe, finde ich, weil einfach durch die Kontinuität, die hat so die Qualität, das könnte mal eine Bibliothek werden, die man als Gesamter haben möchte. Also ich habe die Ehre, der 8. Band zu sein, aber ohne diesen Anstoß hätte das von mir hätte ich das nie gemacht, nie. Das ist sozusagen, ich habe diesen Anstoß gebraucht und dann habe ich mich begonnen zu interessieren und dann mache ich es immer so, wie ich es in allen meinen Sachen mache. Ich arbeite gegen das Scheitern. Und so, wenn ich gegen das Scheitern arbeiten kann, dann gelingt mir was.
Das kann man sagen, dieses Buch ist dir sehr gut gelungen und dem Verlag gut gelungen. Gerhard Ruys Fortschreibungen, verschollene Themen und Texte erschienen in der Edition Tandem. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke schön für die Einladung.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Das war Literadio vom österreichischen Literadio-Kollektiv. Hier seid ihr bei Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder rdl.de. Ab dem 5. Januar gibt's an dieser Stelle wieder die gewohnten Abendmagazine.